Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Ich schwör's dir, Simon, eine Woche out of order und zwar bei beiden. Jetzt sind wir wieder topfit hier und hochmotiviert. Ja, es war ja quasi eine kleine Länderspielpause, die wir hier einlegen mussten. Und uns haben Anfragen überhäuft. Also da war ich jetzt wirklich, also von Genesungswünschen angefangen bis hin zu, ich lösche deinen Account, warum seid ihr nicht im Podcast? Ich habe euch vermisst und was weiß ich was. Ist ja alles positiv, ne? Freue ich mich auf jeden Fall. Und vor allen Dingen freue ich mich aber, dass wir jetzt wieder am Start sind, Junge. Ehrlich, ey. Viel auf der Uhr. Wir müssen so unglaublich viel aufbereiten hier, vorbereiten für den letzten Spieltag der, ich nenne sie mal Hinrunde, ja, bis zur Winterpause. Gehen wieder in unserer gewohnten Struktur einmal durch. Wir gehen in den Recap des vergangenen Spieltags, dann bereiten wir uns im Go-To auf den kommenden letzten Spieltag im Jahr 2024 vor und im Lieferservice schauen wir uns nochmal so ein bisschen ein paar Kaufempfehlungen, ein paar Sit-and-Starts und unsere altbekannten Spielerduelle. Die habe ich diesmal für dich vorbereitet. Ich freue mich. Bis gleich.
Recap.
Da sind wir auch schon. Simon, Junge. Du hast noch Stimme, ne? Oder? Dir geht's gut.
Ich hab noch Stimme, ja. Moin, moin, Melo. Danke für das tolle Intro. Ja, du sprichst mir da so ein bisschen aus der Seele. Es war viel los in der vergangenen Woche. Vielleicht hört man es auch noch so ein bisschen. Meine Nase ist noch nicht ganz frei. Ich habe mir jetzt nochmal eine schöne Ladung Nasenspray reingeballert vor der Aufnahme, damit ich hier auch gut durchkomme, ohne dass ich mich anhöre wie ein Elefant. Ich glaube, wir müssen uns...
Bist du davon süchtig? Sag mal.
Nee,
also man sagt ja immer, ne, man soll das nicht länger als eine Woche nehmen oder so. Ne?
Gar nicht.
Ich war mal richtig süchtig danach. Ohne Witz, ehrlich. Ich habe das mal bestimmt ein ganzes Jahr genommen. Und dann läufst du hier von Apotheke zu Apotheke, weißt du, und hast schon ein schlechtes Gewissen. Hallo, ich brauche Nasenspray. Tust du, als wärst du erkältet. Ich weiß, ich bin da richtig freudig.
Okay. Du warst schon
läufst extra so rum. So. Entschuldigung, können Sie mir ein bisschen Nasenspray geben?
Du warst schon...
Du hustest auch immer so, weißt du?
Du warst auf der roten Liste in jeder Apotheke. Ich musste schon einen Ort weiterfahren.
Ich musste teilweise schon bis nach Holland, Alter. Da kriegst du die Dinger ja im Supermarkt. Einfach so für einen Euro.
Nee, süchtig bin ich bislang noch nicht, zum Glück. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe jetzt das erste Mal Nasenspray seit gefühlt 15 Jahren wieder genommen. Also bis jetzt bin ich dann bei jedem Schnupfen irgendwie drumherum gekommen. Einfach mit irgendeinem Schleimlöser und alle 10 Minuten Nase putzen. Das ging dann schon. Auf jeden Fall sorry für die letzte Woche an die Community. Kommt nicht nochmal vor, versprochen. Tat uns auch sehr leid. Hat dann einfach nicht gepasst so mit meiner Stimme. Wäre es nicht möglich gewesen. Du beruflich, Jahresabschluss. Ich glaube, da sprechen wir vielen auch aus der Seele. Da ist einfach eine ganze Menge zu tun. Es war dann beruflich nicht vereinbar. Aber wir können so viel sagen und auch ein Versprechen schon rausgeben an die Community. Die Winterpause wird krass. Also da werden regelmäßige Podcasts kommen mit geilem Inhalt, geile Gäste. Also da ist eine ganze Menge geplant, sodass auch alle bestmöglich auf die Rückrunde vorbereitet werden. Und ich glaube mir...
Podcast unterm Weihnachtsbaum.
Ja, aber wirklich.
Ehrlich, so halb bin ich.
Und ich glaube, wir beide, Melo...
So krank bin ich, muss man ja auch sagen.
Wir beide sind auch, glaube ich, ziemlich stark angewiesen auf unseren eigenen Content, den wir produzieren werden, weil wir können ja gleich so ein kleines Hinrundenfazit ziehen, aber so rosig sah es in der Creative Liga nicht aus.
Fazit. Das einzige Fazit ist, ich bin Tabellenletzter. Fertig. Also, was soll ich machen? Ja. Von Himmel hoch jauchzend, Tabellenführer und dem Stern als Saisonsieger von dannen gezogen und große Klappe. Dann aber richtige Luftpumpe jetzt hier hin ohne Katastrophe.
Alles ist schief. Du hast deinen Titel geholt, Melo, in einer wahrscheinlich vom Gefühl her.
Ich kann mich jetzt zurücklehnen.
Ja, genau. Du hast deinen Titel geholt in einer vom Gefühl her letztes Jahr sogar noch umkämpfteren Creator-Liga, würde ich fast sagen.
Ja, sehe ich auch so.
Und den kann dir keiner mehr nehmen.
Kann ich dir nur bestätigen.
Du hast deinen Soll erfüllt. Den bin ich noch schuldig. Sieht nicht so gut aus, aber wer weiß, was die Rückrunde so mit sich bringt. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, den ersehnten Titel mir abzuholen. Aber wir sind jetzt noch ein Bundesliga-Wochenende von der Winterpause entfernt. Was macht das mit dir?
Eine Menge. Ich muss ganz ehrlich sagen, also A, komme ich langsam wirklich, wir haben uns ja auch schon in der Vorbereitung auf diesen Podcast dazu abgestimmt, komme ich so langsam auch, muss ich ganz ehrlich sagen, an meine Grenzen, was die Anzahl der Ligen angeht, die ich spiele. Also es sind in Summe 3, die Creator-Liga, dann die Main-Liga und nochmal eine verkappte Main-Liga, die halt eigentlich eine Halbserie ist. Das heißt, jetzt der Spieltag am kommenden Wochenende ist der letzte der Hinrunde für uns und dann geht's ab Montag direkt in die Rückrunde weiter. Da gibt's einen Fuffi-Einsatz pro Hinrunde. Also da geht's auch richtig um Schotter. Ja, da bin ich auch Tabellenletzter geworden. Und jetzt komme ich so langsam auch an meine, Motivationsgrenze, möchte ich schon sagen. Und überlege ernsthaft, vielleicht auch sogar eine meiner privaten Ligen dann auch jetzt komplett liegen zu lassen und dann nur noch auf 2 Ligen zu gehen. Und selbst das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch schon hardcore, ja, wenn du richtig freakig bist und kompetitiv zocken möchtest. Und dann kommt ja noch dazu das ganze Thema Content, was mir ja unglaublich am Herzen liegt, was ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Also das ist schon, jetzt nutze ich mal die Zeit zwischen den Tagen, ja, und überleg mal, wie es da mit meinen Ligen weitergeht, ob ich dann wirklich auch so weiter zocken möchte oder ob ich mich dann wirklich auf eine, maximal 2 dann konzentriere. Muss ich schauen. Also da spreche ich aber auch sehr, sehr vielen, auch aus meinem Umfeld, aber auch aus der Community, aus dem Herzen, weil da gibt es auch sehr, sehr viele, die dann sagen, boah, wie motiviert ihr euch jetzt? Was macht ihr zur Winterpause? Gibt es da jetzt irgendwie nochmal Content um und, ne? Und klar bringen wir Content, natürlich, selbstverständlich. Ja, aber ein ganz wichtiger Aspekt ist jetzt die Motivation, die man da jetzt bringen muss. Insbesondere da, wo es noch vermeintlich um was gehen könnte, wenn es nicht nur Halbserien sind oder keine Resets sind, sondern bis zum Ende durchgezockt wird und du dann eigentlich aber auch schon so weit weg bist, dass du nur noch zugucken kannst, wie die Top 30 da, ne, schön ihre Spieltagssiege da reinpfeifen. Also schon hardcore, da bei der Stange zu bleiben. Aber wem erzähle ich's, Simon?
Ich glaube dir das aufs Wort und ich glaube, wir können auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben auch Nachrichten von Creator-Kollegen bekommen, die offen und ehrlich gesagt haben, dass sie einfach ein Stück weit jetzt über die letzten Jahre auch so ein bisschen Kickbase-müde geworden sind. Ein Kollege hat gesagt, er hat teilweise 6 umkämpfte Kickbase-Ligen auf einmal gezockt und ich habe immer wieder betont, wenn er damit um die Ecke kam, dass mir schon beim Zuhören schwindelig wird. Also das kann ich mehr als nachvollziehen, dass man da auch jetzt einfach an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, so viel auf einmal, das funktioniert nicht. Vielleicht sogar mal so ein Sabbatjahr einlegen und gar kein Kickbase zocken und nur so sporadisch dann mal die eine oder andere Challenge mitnehmen. Kann vielleicht auch nicht schaden. Also für die Leute, die wirklich exzessiv Kickbase gesuchtet haben über die letzten Jahre, vielleicht ist da so ein Reset ganz
auch im Kopf mal richtig. Ja, ist so. Wenn wir das mal jetzt auf den vergangenen Spieltag projizieren, da gab es auch eine Menge Resets in den Köpfen, insbesondere der Bayern. Alter, was ist da los? Ich erinnere mich da an geile Memes, ja, von unseren Content-Creator-Kollegen da, wo es wirklich auch so Screens von Musiala zum Beispiel gibt, der irgendwie im Schnitt immer so 220, 230 Punkte gemacht hat und jetzt damit 15 Punkten ausgestiegen ist. A, hast du das Spiel gesehen und B, wie bewertest du jetzt so einen Spieltag? Also müssen wir uns da jetzt irgendwie Sorgen machen? Ganz sicher nicht, aber ist Kickbase-Alltag, ne? Eines jeden Managers, mit solchen Dingen auch umzugehen, ne?
Ja, ich kann mehrere Sachen dazu sagen. Also ich habe am Samstag die Konferenz gesehen und dementsprechend auch die Niederlage des FC Bayern mitbekommen. Die in meinen Augen auch hochverdiente Niederlage, das muss man einfach so sagen. Mainz hat es bockstark gemacht, also wirklich über 90 Minuten, die standen denen dauerhaft auf den Füßen.
Ich möchte dich ungern unterbrechen, aber hätten wir letzte Woche diese Episode gedreht, ich weiß jetzt im Nachhinein, ist es immer einfach zu sagen, aber ich schwöre dir, bei allem, was mir heilig ist, ich hätte gesagt, Mainz wird punkten. Ich wäre mir nicht sicher, ob sie siegen, aber es ist sowieso quasi Tradition, dass Bayern da sehr, sehr große Probleme immer in Mainz hatten. Ich glaube, in den letzten 5 Spielen, die sie da aufeinander getroffen sind, ich glaube, einmal nur gewonnen, ne? Ansonsten alle Spiele verloren, oder?
Ja, die haben auf jeden Fall häufiger mal gegen Bayern gepunktet in den letzten Jahren und mir ging es ähnlich. Also ich bin noch mit ein paar Kumpels in so einer Tipprunde. Ja. Und meine Freundin ist da auch mit drin und wir waren am Freitagnachmittag auf dem Weg nach Bremen, da hatten wir Familientreffen am Wochenende und da haben wir dann auf der Autofahrt noch unsere Tipps abgegeben, damit wir es nicht vergessen und wir haben beide kurz innegehalten, als es darum ging, den Tipp bei Mainz gegen Bayern zu platzieren, weil wir beide irgendwie instinktiv das Gefühl hatten, ey, Mainz holt da irgendwas. Aber im Endeffekt haben wir es dann doch nicht getippt. So der Klassiker. Man hat da so ein Gefühl, aber dann denkt man sich, ja komm, ist der FC Bayern, die werden schon irgendwie gewinnen. Ja, und im Nachhinein haben wir uns dann beide Samstagnachmittag doof angeguckt und uns so ein bisschen geärgert, dass wir da nicht Big Points in der Tipprunde mitgenommen haben. Ja, aber ich glaube, dass das Spiel gezeigt hat und das zeigen ja auch andere europäische Top-Teams in den anderen Ligen, sei es Manchester City, sei es Real Madrid, sei es der FC Barcelona, dass jetzt einfach der Tank leer ist bei diesen Top-Teams, die seit August alle drei Tage irgendein wichtiges Spiel haben. Ne? Champions League, dann irgendwelche Cup-Wettbewerbe noch dazwischen. Du hast jede Woche deine nationale Liga am Wochenende und dann kommen Verletzungen hinzu. Ich meine, Real Madrid ist ja arg gebeutelt von Verletzungen, auch Manchester City. Und dann fährst du da irgendwie Mitte Dezember bei gefühlten 3 Grad Außentemperatur, fährst du da ins ungemütliche Mainz und musst dann da wieder 100% da sein und abliefern. Und irgendwann können die Beine nicht mehr, irgendwann macht der Kopf auch zu. Und dann kommt halt so eine Niederlage zustande. Und so würde ich das halt einfach erklären. Das ist halt einfach vom Spiel um Pensum her, es ist einfach zu viel, dass du dann nicht jedes Spiel souverän schaukeln kannst und die Punkte mitnimmst. Bayern ist es jetzt das erste Mal in dieser Bundesliga-Saison passiert. Anderen Top-Teams ja sogar schon häufiger. Aber ja, ich glaube, alle sind einfach heilfroh, wenn jetzt die Winterpause da ist und man sich so ein bisschen sammeln kann, ein bisschen Feintuning betreiben kann, auch an der einen oder anderen Stellschraube drehen kann. Und was auch zur Wahrheit dazu gehört, die ganzen Topspieler, die haben im Sommer Europameisterschaft gespielt. Das heißt, die sind seit über einem Jahr sind die im Dauereinsatz alle 3 Tage. Und ich weiß nicht, jeder, der mal jeden zweiten Tag joggen geht, weiß auch, dass das super anstrengend ist. Und das ist noch nicht bei weitem das Niveau, was die Profifußballer da zu bespielen haben. Ja. Ich will da jetzt nicht zu viel ableiten für das letzte Hinrundenspiel. Aber ich glaube, dass dass Bayern einfach müde ist und froh sein werden, wenn die Winterpause da ist.
Ja, haben auch nochmal einen richtigen Kracher vor sich, ne? Und auch noch geil, Alter, Flutlicht, schön Freitagabend gegen Leipzig zu Hause. Könnte nochmal ein schöner Abschluss werden hier, kurz vorm Weihnachtsgeschenke auspacken. Vielleicht machen sie sich auch nochmal eins. Oder Leipzig schenkt nochmal einen ein. Müssen wir schauen. Sprechen wir gleich im Lieferservice drüber. Wer auch Geschenke verteilt hat, was aber eigentlich auch Standard ist. Keine Überraschung, Kiel, auswärts, ja, war absehbar. Gladbach, absolut absehbar, ganz klare Geschichte.
Gladbach ja auch extrem heimstark, ne?
Genau, aber wer jetzt richtig tief in der Scheiße steckt, ist Heidenheim, ne? Das zu Hause, so ein Ding gegen Stuttgart dahin zu legen, das war ja ein Nulpe, das war gar nichts.
Ist ja auch schon seit Wochen ein Thema in der Bundesliga. Ja. Also ich glaube, die haben seit dem 4. Spieltag kein Spiel mehr gewonnen.
Genau.
Also sie stehen jetzt auch nicht völlig unverdient da unten. Also ich meine, dass die Leistungen, die sie auf den Platz bringen, die zeigen ganz eindeutig, dass sie da unten im Abstiegskampf drin hängen, weil es ist jetzt auch nicht so, als würden sie jede Woche unglücklich verlieren oder so, sondern das sind dann schon auch hochverdiente Niederlagen und Heidenheim steht da unten zurecht in meinen Augen. Aber es war auch irgendwo ein Stück weit absehbar, ne? Nach der furiosen und sehr erfolgreichen Vorsaison, die ja dann in der Conference League endete. Dann kam der Transfersommer, wo du Ehren Dingschi verlierst, wo du Jan-Niklas Beste verlierst, wo du Tim Kleindienst verlierst. Also wirklich deine 3 mit Abstand wichtigsten Spieler der Vorsaison sind weggegangen. Und die konntest du natürlich qualitativ nicht gleichwertig ersetzen. Und allgemein ist der Kader auch von der Breite her überhaupt nicht darauf ausgelegt, eben diese 3 Tage da, alle 3 Tage zu spielen. In der Conference League läuft es ja sogar noch recht erfolgreich. Also es wird wahrscheinlich sogar darauf hinauslaufen, dass Heidenheim da international überwintert. Also wird der Anfang in die Rückrunde auch nicht viel rosiger aussehen, gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht, wie die finanziellen Mittel sind in Heidenheim, ob man da im Winter sich noch namhaft verstärken kann, aber vielleicht auch ein bisschen in der Breite verstärken kann. Dazu kann ich leider wenig sagen, das müssen wir auf uns zukommen lassen. Aber ich glaube, es wird bis zum Schluss eine ganz schwere Saison für Heidenheim. Und mich würde es nicht wundern, wenn sie am Ende auf dem Relegationsplatz stehen, weil ich Pauli durchaus noch Punkte zutraue.
Wenn ich es überhaupt 0,0 zugetraut habe, wer dann auf einmal auf dem Platz stand am Sonntag gegen die Hoffenheimer, das Weihnachtswunder von Dortmund. Alter, wie kann so ein Schlotterbeck nach so einem vorherigen Spieltag einfach dann wieder in der Startelf stehen? A, frage ich mich, was ist mit dieser medizinischen Abteilung von Dortmund los? Was erzählen die da für eine Scheiße? Muss man, sorry, ganz klar sagen. Ich als Kickbase-Manager erwarte da natürlich eine verbindliche Aussage und nicht, dass Knöchelbruch bis hin zu alles möglich ist und der dann einfach eine Woche Scheiße später wieder auf dem Platz steht. Und zwar auch noch in der Startelf, als wäre nie was gewesen.
Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen der Druck, den so eine medizinische Abteilung oder so ein Verein auch hat, dass man quasi direkt nach Abpfiff und nach ein bisschen Abtasten eine Diagnose rausgeben muss an die Presse und an alle Kickbase-Manager und wen das noch so interessiert. Aber dann erst Tage später werden ja auch wirklich alle ausführlichen Untersuchungen gemacht und dann verändern sich halt manche Aussagen auch nochmal und sowas halt bei Schlotterbeck auch. Also wer die Szene da gegen Barcelona in letzter Sekunde gesehen hat, hat sich gedacht, oh Gott, da ist alles gerissen, vielleicht sogar eine Season-Ending-Injury. Der wird keine Minute Bundesliga mehr spielen in diesem Jahr und dann hat man sich gedacht, ja gut, es sieht vielleicht doch nicht so schlimm aus, aber vor der Winterpause wird er auf jeden Fall keine Minute mehr sehen. Der muss sich erstmal auskurieren und dann hoffentlich zum Anfang des neuen Jahres ist er dann wieder zurück. Ja, und dann stand er gegen Hoffenheim auf einmal in der Startelf. Damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen, aber er hat ja auch im Interview danach bekannt gegeben, dass er unter starken Schmerzen gespielt hat und dass es medizinisch vertretbar war, aber es war wohl nicht... Ja, also es war ein Stück weit auch notgedrungen. Also ich glaube, vernünftig war es nicht, dass er gespielt hat. Aber ja, es war wohl nicht so schlimm, dass man da irgendwie eine schwere Folgeverletzung zu befürchten hatte. Und er hat das Spiel auch gut überstanden. War in meinen Augen sogar trotz der offensichtlich starken Schmerzen der beste Mann bei Dortmund auf dem Platz. Ja, das zeigt einfach, wie wichtig er ist, was er auch für eine Rolle in diesem Verein hat, in dieser Mannschaft und dass er eigentlich nicht wegzudenken ist und immer spielen muss, wenn es irgendwie möglich ist.
Es wirklich, du hast es gerade richtig gesagt, es wird einfach Zeit, dass Winterpause ist, ne?
Ja.
Echt, die gehen alle am Zahnfleisch. Alle.
Ich weiß nicht, ob du auch die Statistik gesehen hast. Die wurde, glaube ich, von der Sportschau vor ein paar Tagen veröffentlicht. Ich habe es auf Instagram, habe ich den Beitrag gelesen, dass es so viele Verletzungen in der Bundesliga gibt wie noch nie. Also der Anstieg der Verletzungen ist in Prozent wohl signifikant in die Höhe geschnellt. Und im Vergleich zu den anderen europäischen Top-Ligen ist in der Bundesliga wirklich die Verletzten-Historie oder die Verletztenliste am längsten. Und gefühlt alle 33 Minuten verletzt sich ein Spieler in der Bundesliga oder so in dieser Saison. Also das zeigt halt auch nochmal, ne, dass einfach dieses Pensum für die Vereine und für die Profispieler eigentlich gar nicht zu stemmen ist und dass die UEFA und die ganzen Verbände immer mehr Spiele reinquetschen und immer mehr Wettbewerbe entwickeln, was einfach ja menschlich gar nicht mehr zu leisten ist. Und wir Kickbase-Manager sind jetzt nicht die wichtigsten Menschen der Welt, vielleicht doch, aber wir leiden natürlich arg darunter, weil wir nie Planungssicherheit haben, weil wir immer davon ausgehen müssen, dass Stunden vor Anpfiff uns noch irgendwelche Spieler, die wir aufgestellt haben, verletzungsbedingt wegbrechen. Es ist halt super ärgerlich, weil wir können halt einfach nicht entspannt mit unseren Teams und mit unseren Spielern planen.
Ich kann gar nichts entspannt, wenn ich irgendwie auch nur ansatzweise an Kickbase denke. Feierabend, ehrlich. Na gut, haben wir sonst noch irgendwas, was wichtig ist vom vergangenen Wochenende, die Learnings, außer dass Union Union-Dinge macht, ne? Und zu Hause gegen Bochum nicht über ein 1:1 hinauskommt.
Und das trotz 70-minütiger Überzahl oder sowas?
Exakt.
Ja.
Warum?
Ja, die Offensive. Also ich glaube, das war der Beweis dafür, dass in der Offensive bei Union Berlin tote Hose ist. Also du spielst 70 Minuten lang, baust so einen Angriff nach dem anderen auf, spielst um den gegnerischen 16er herum und schaffst es nicht, dieses Abwehrbollwerk der Bochumer zweimal zu knacken, sondern du kommst halt nur zu dem Ausgleich und danach hatte Union ja jetzt auch nicht Chance um Chance. Und da fehlt es halt einfach an Qualität. Da hast du einen Hollerbach, da hast du einen Jong, da hast du einen Jordan Sibachieu, da hast du einen Tim Skarke. Ja, das ist alles zweite Liga. Also sorry, aber damit kommst du halt nicht weit. Und das reicht dann auch nicht gegen 10 Bochumer. Und ich glaube, dass Union Berlin wirklich dazu angehalten ist, im Winter da sich ein bisschen Qualität in den Sturm zu holen, weil sonst wird auch das eine lange Saison.
Mark my words. Wir haben es predicted. Tell wird ausgeliehen. Wart's mal ab.
Ich
zuerst
hoffe nicht,
gehört bei den Punktelieferanten. Nö.
Ja, ich hoffe nicht, dass er zu Union geht. Finanziell ist das wahrscheinlich machbar und auch lukrativ für ihn oder auch für den FC Bayern, weil ich glaube, Union hat schon noch durch die erfolgreichen Jahre die Mittel, große Teile seines Gehalts zu übernehmen. Aber ich glaube, sportlich ist es super unattraktiv, weil der Bo Svensson-Fußball, das ist halt defensiv dicht stehen und nach vorne ist halt, ja komm, langer Hafer und mal ab und hinterher und mal gucken, ob da vielleicht nicht eine Ecke noch reinfällt oder so. Aber ich glaube nicht, dass da ein Tell glänzen kann. Er braucht schon auch ein paar gescheite Mitspieler um sich herum, mit denen der kombinieren kann, mit denen der auch Angriffe aufziehen kann. Und ich glaube, da gibt es in der Bundesliga zahlreiche Adressen, die da weitaus attraktiver sind für einen Mathis Tell.
Kommen wir nochmal, bevor wir jetzt zu den Go-To-Teams gehen, nochmal auf deine Leistung in der Creator-Liga nochmal zu sprechen. Du warst ja auch wieder sehr umtriebig, du hast dir Döki geschnappt und du hast einen Monster-Deal eingeleitet, denn wir spielen ja mit Reset, das heißt, wir gehen auf 3 runter, plus unseren Hidden Gem, den wir ja mitschleppen müssen. Ja, ich nenne ihn mittlerweile nicht Hidden Gem, sondern Hidden Schlepp. Da hast du mir Boniface vor der Nase weggeschnappt, weil ich hatte genau die gleiche Idee wie du, den jetzt schon mir zu snacken, ja, und zwar zu einem echt günstigen Kurs eigentlich, in der Hoffnung, dass er nochmal auch irgendwie gegebenenfalls jetzt zum Einsatz kommen könnte. Aber dann halt für die Rückrunde Vollgas, ne? Oder beziehungsweise fürs neue Jahr. Da sind ja auch ein paar Spieler dann für die, zwei Spieler für die Rückrunde. Aber dann, dass er ab Januar dann Vollgas mir dann die Unterstützung gibt, die ich brauche. Ja, ja, Edgebadge, hast mir weggeschnappt.
Ja, ey, da war ich so froh, als ich vor 5 Tagen mein Handy hab aufploppen sehen und gesehen habe, dass ich Boniface erhalten habe in der Creator League. So ein geiler Transfer. Zur Einordnung, wir haben ja im Sommer, ich glaube, die Community kann es schon langsam nicht mehr hören, aber wir haben ja im Sommer die Creator League mit einem Draft gestartet, in dem wir 3 Spieler draften durften, plus dann in der letzten Runde noch einen günstigen Hidden Gem. Und der liebe Kevin, besser bekannt als Kickbase Kobold, hat in der ersten Runde mit seinem ersten Pick den Victor Boniface gewählt. Und dann wissen sicherlich auch alle, vor ein paar Wochen hat sich Boniface dann verletzt und dann wurde bekannt, dass er für den Rest der Hinrunde halt ausfallen wird. Und Kevin stand dann nicht allzu gut da in der Creator League und musste halt ein bisschen Geld dann auch freimachen. Das hätte sich aus seiner Sicht bei Weitem nicht gelohnt, Boniface da wochenlang noch mitzuschleppen, nur um ihn dann für die Rückrunde zu haben. Also ich kann dann schon verstehen, dass er sich dazu entschieden hat, Boniface zu verkaufen. Das wiederum hat aber dafür gesorgt, dass Boniface natürlich ein paar Wochen später wieder auf den Transfermarkt kam. Und dann hast du nur weil du ihn im Draft gepickt hast, hast du natürlich ein zweites Mal dann kein Vorkaufsrecht, sondern dann ist das Frischfleisch. Und alle dürfen sich drauf stürzen. Und ich habe schon Potenzial in meinem Team, aber habe mir gedacht, okay, so ein Topstar wie Victor Boniface in der Rückrunde aufstellen zu können, im Team zu haben, das würde meinem Team sehr gut zu Gesicht stehen. Das kann nicht schaden. Und dann habe ich da wirklich ordentlich an Geld draufgeworfen und habe ihn für 42,5 Millionen ungefähr verpflichten können und war damit super froh. Musste allerdings auch ein Opfer bringen, jetzt vorm Wochenende. Und das Opfer hieß Lukas Kübler. Den musste ich nämlich verkaufen, um aus dem Minus zu kommen. Und der hat dann gegen Wolfsburg einen Doppelpack geschnürt und über 200 Punkte gemacht, die mir natürlich fehlen. Aber ich habe die Fantasie, dass mir Boniface in der Rückrunde diese 200 Punkte mal 5 aufholt und wieder reinholt. Von daher, ja, ärgerlich.
Ja, fantasieren darf man ja. Ne?
Ärgerlich fürs vergangene Wochenende. Die Punkte hätte ich gut gebrauchen können. Aber ich glaube, mit Weitsicht auf die Rückrunde habe ich mit Boniface einen richtig nice Deal gemacht.
Ja, definitiv. Mit wem gehst du jetzt mit in den Reset? Du hast ja jetzt 3 Plätze frei. Deinen Hidden Gem brauchen wir nicht erwähnen, aber deine 3?
Genau, also ich werde auf jeden Fall Harry Kane mit in die Rückrunde nehmen. Dann eben Victor Boniface. Und die letzte Personalie ist noch ein Stück weit offen. Da habe ich so 3 Kandidaten im Blick, zwischen denen ich mich entscheiden muss. Vielleicht kann da die Community mir auch einen Tipp geben. Zum einen ist es Amura von Wolfsburg. Da hätte ich dann mit Kane, Boniface und Amura schon einen richtig geilen Dreiersturm.
Dann, damit kannst du angreifen.
Ja, im Mittelfeld Enzo Mio von Stuttgart, den könnte ich noch behalten. Und in der Verteidigung Arthur Theat von Frankfurt, der auch richtig, richtig geil punktet. Das sind so die 3 Spieler, zwischen denen ich mich entscheiden muss, welchen von denen ich nehme. Ich tendiere am ehesten Stand jetzt zu Amura tatsächlich, weil wenn ich Mio sofort und Theat verkaufe, dann kann ich da nochmal gut Geld auch aufs Konto bekommen. Und dann hätte ich halt, dann wäre ich halt im Sturm stuck. Also dann hätte ich halt wirklich 3 absolute Top-Stürmer für die Rückrunde und müsste mir da wirklich keine Gedanken mehr machen. Und wir wissen alle, gute Stürmer zu bekommen, das ist am schwersten. Gute Verteidiger kriegt man immer irgendwie oder Matchup-bezogen im Mittelfeld aufstellen, das funktioniert immer. Exakt, aber gute Stürmer sind sehr rar und wenn ich davon dann alle schon 3 in meinem Team habe, dann habe ich da, glaube ich, gute Chancen, eine gute Ausgangslage für die Rückrunde. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich so entscheiden.
Ich würde persönlich nach Wolfsburg fahren und den in den Kofferraum packen, den Kollegen. Ich sofort, ohne Probleme. Und du hast es dir auch schon selber beantwortet. Gute Mittelfeldspieler sind, gibt es wie Sand am Meer, für so um die 20 Millionen. Die kriegst du ja locker mit einer maximal Mio Overpay. Kannst du die dann Matchup bezogen, dir dann schön ins Team holen, genauso wie in der Abwehr. Und das Gold liegt in der Offensive und da insbesondere dann natürlich, wenn du jetzt in deiner Konstellation, ich kann ja nur über dich sprechen und bin ja sehr eng dran, dadurch, dass du ja auch noch aufholen möchtest und gegebenenfalls ja dann auch sogar einen Platz an der Sonne ergattern willst, musst du das Heil in der Offensive suchen. Die Jungs da machst du 2-3 Spieltage nacheinander ein paar richtige Bomben. Kane sowieso safe, und dann die beiden, die machen dann auch nochmal so eine Eskalation und dann hast du da schon locker 600-800 Punkte auf deinen ärgsten Konkurrenten dann schon wieder gut gemacht. Ne? Das sind die Punkte, die du halt brauchst. Ne?
Dafür die Vision habe ich auch, auf jeden Fall. Hast du schon eine Tendenz, welche 3 Spieler du mitnimmst in die Rückrunde?
Ja, bei mir ist einfacher, es gibt nur diese 3, die für mich die Punktelieferanten sind. Zum einen Openda, im Mittelfeld Kimmich und jetzt habe ich quasi, dadurch, dass ich Boniface nicht bekommen habe, die gleiche Taktik angewandt und jetzt kam Raum vorgestern auf den Markt und gestern ausgelaufen. Den habe ich mir jetzt für, ich glaube, 2 Millionen Overpay oder so, habe ich mir den jetzt für knapp 20 Millionen, habe ich mir den jetzt ins Team geholt und die 3 nehme ich mit.
Als ich das gesehen habe, wusste ich direkt, was dein Vorhaben war und habe mir so gedacht, schlauer Move, also Raum so günstig zu kriegen, für die Rückrunde finde ich sehr, sehr schlau, finde ich super. Ja. Also da ist dir wirklich ein guter Transfer gelungen, kann man nicht anders sagen. Und dann dafür nimmt man dann vielleicht jetzt auch nochmal das letzte Hinrundenwochenende ein paar,
das ist mir,
also weniger Punkte in Kauf. Aber dafür hast
du halt weniger dann, geht ja nicht bei mir.
Weniger geht nicht mehr bei dir tatsächlich. Aber die Rückrunde sind ja sogar nicht nur 17 Spiele, sondern sogar 19 Spiele. Das heißt, wir haben ja in der Rückrunde sogar noch mehr Spiele Zeit, um vielleicht auch ein paar versäumte Punkte aus der Hinrunde wieder wettzumachen. Daher sehr, 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 sehr kluger Transfer, muss man ehrlich sagen. Und bei 2 Millionen Overpay verwundert es schon so ein bisschen, dass da die Konkurrenz geschlafen hat. Aber ey, sollen sie jetzt nochmal All-In gehen beim letzten Spieltag? Aber
ja, also ich hatte ursprünglich sogar 24 Millionen und habe mir dann gedacht, nee, das machst du nicht, das Risiko gehst du jetzt nicht ein, runter. Und dann bin ich irgendwie bei 1999 oder Klassiker, ne? Oder klappt irgendwie so um den Dreh.
Und Openda, Melo, gefällt mir auch richtig gut, denn seitdem wir mit André vom Stammplatz-Podcast über Openda und Šeško gesprochen haben und da auch so einen Ausblick auf die Rückrunde gewagt haben, liefern die ganz gut ab. Ne? Also da waren jetzt echt schon einige Scorer dabei in den letzten Spielen. Und hoffen wir mal, dass die Winterpause jetzt nicht zu Unzeit kommt und sie wieder das Toreschießen verlernen. So, aber ich glaube, dass das jetzt der Anfang von mehr ist und dass sie in der Rückrunde dann, sie werden ja dann auch nicht mehr Champions League spielen. Da sind sie ja definitiv raus.
Genau.
Das heißt, da können die sich dann auch mal ganz entspannt auf dieses Weekly Business konzentrieren und da wird es dann in der Bundesliga auch nicht scheppern. Also Openda, den hätte ich auch noch gern.
Ja.
Aber müssen wir einen Deal machen. Amura gegen Openda.
Ja, klar, genau. Jetzt 4-2-4 spielen dann oder was?
Ja, nee, ich würde einen Stürmer abgeben und Openda reinholen. Also die drei Stürmer.
Können wir auch Openda gegen Kane, ist doch kein Problem.
Apropos Kane, hast du gelesen, der ist wieder im Mannschaftstraining?
Ich sag dir, der wird am Freitag spielen. Gib ich dir Brief und Siegel drauf.
Glaube ich auch dran. Heute komplett das Mannschaftstraining mitgemacht. Der wird am Freitag starten. Finde ich auch cool. Habe ich nicht mit gerechnet. Und eine Personale weniger, um die ich mich kümmern muss.
Naja. Dann passt das ja in den Kontext. Lass mal rübergehen. Go to.
Go to.
So, und da haben wir wieder unsere drei Hauptmatchups. Ja, die wir jetzt mal ganz entspannt durchgehen. Und Überraschung, Überraschung, ist kein Bayern dabei. Ja, aber trotzdem können wir ja nochmal kurz die Überleitung schaffen. Denn es wird Freitagabendspiel, ja, Flutlicht in München. Und Openda und Šeško, gut drauf. Also das könnte spannend werden. Ne?
Ja, definitiv. Also Leipziger jetzt auch zweimal in kurzer Zeit hier die Überperformer Frankfurt besiegt. Der Sturm, Šeško, Openda, sieht wieder gut aus. Also es wird, glaube ich, kein leichtes Spiel für Bayern. Gerade nachdem sie ja jetzt gegen Mainz auch verloren haben, ist es so, dass ich da die Leipziger nicht chancenlos sehe. Klar, ich würde wahrscheinlich immer noch auf Bayern tippen. Aber es ist so ein Spiel, wo ich auch mir gut vorstellen kann, dass die Teams sich da so auf gewissen Positionen die Punkte ein bisschen gegenseitig wegnehmen. Und von daher fand ich es ein bisschen schwierig, Bayern unter die Top 3 in die Go-To-Teams zu packen, weil ich die jetzt einfach schwer greifbar finde nach der Niederlage gegen Mainz.
Ja, was greifbarer ist unser Platz 3. Lass es mal schauen. Wir haben ja gerade über Union gesprochen. Ja, und jetzt müssen sie auswärts in Bremen ran. Und Bremen ist ja auch eigentlich gar nicht so schlecht, ne?
Ja, genau. Bremen ist unser Go-To-Team Nummer 3. Auf Platz 3, Heimspiel gegen Union Berlin. Bremen ist auf jeden Fall ziemlich auswärtsstark in dieser Saison. Das gegen St. Pauli am vergangenen Wochenende war der 5. Auswärtssieg in der noch halbwegs jungen Saison. Und das ist sogar einer mehr als in der gesamten Vorsaison. Also Bremen ist auswärts richtig stark. Jetzt ist es ein Heimspiel gegen Union Berlin. Union Berlin hat aber, glaube ich, auch seit 8 Spielen keinen Dreier mehr geholt. Jetzt auch dieses müde Unentschieden gegen Bochum. Ja. Bremen in der Vorwoche gegen Bochum 1-0 gewonnen. Dann im DFB-Pokal davor ja auch 1-0 zu Hause gegen Darmstadt gewonnen. Also jetzt so 3 Siege in Folge, alle zu 0. Die Defensive, die steht sehr, sehr sicher und sattelfest. Wir haben eben schon angesprochen, Union mit einem schwachen Angriff. Das würde für mich dann bedeuten, gute Defensive gegen schwacher Angriff, schon Vorteil Bremen. Und in der Offensive Mitchell Weiser, Marvin Ducksch, Romano Schmid, Marco Grüll, wie sie alle heißen, Derrick Köhn, die werden sicherlich gegen Union auch was auf die Beine stellen können. Und von daher habe ich die Fantasie als Bremen-Fan und die Hoffnung, dass Bremen das Spiel für sich entscheiden kann und dementsprechend sehe ich da auch durchaus attraktive Kickbase-Punkte einprasseln.
Da Derrick Köhn rasiert ja mal Wahnsinn, oder? Was der im Moment abreißt, also der hat sich wirklich richtig gut da in Bremen eingefunden, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich gar nicht erwartet. Gar nicht. Du hast es ja schon mal zu Beginn, ne? Weiß ich noch, in der Saisonvorbereitung, zur Sommervorbereitung, als wir mit Mats von Create Football darüber gesprochen haben, hattest du ihn auf dem Zettel. Da hast du gesagt, Köhn over, ich weiß nicht, over
Agu?
Agu. Ich glaube, das war tatsächlich Agu. Auf jeden Fall hast du ihn sehr gehypt. Und zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Agu ja eigentlich als klar gesetzter Stammspieler in die Saison gegangen ist und der auch richtig krass performt hat. Ich meine, Felix Agu hatte auch an den ersten 6 Spieltagen schon 2 Tore oder so. Wurde aber jetzt die letzten Wochen halt durch eine Verletzung ausgebremst, die sich jetzt sogar als schwerwiegender herausgestellt hat als zunächst angenommen, und der wird bis Mitte Februar jetzt sogar noch fehlen. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass Derrick Köhn jetzt Startelf spielen kann und wächst immer besser in diese Rolle rein, dieses Team rein, und hat auch in diversen Interviews in den letzten Tagen bekannt gegeben, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt, dass er die ganze Philosophie und die Spielidee von Bremen sehr, sehr gut adaptiert hat und von Minute zu Minute immer besser wird, und dass seine Mannschaftskollegen auch ihm viel helfen, einfach, ne, um bestmöglich auch zu performen. Und ja, wie du schon sagst, das sieht man. Er ist einer, der eine enorme Offensivgefahr auch mitbringt. Das war auf seinen vorigen Stationen genauso. Hannover und Galatasaray Istanbul, da hat er auch immer wieder Scorer geliefert. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr froh, dass Bremen diesen Spieler ausleihen konnte kurz vor Transferschluss. Und er jetzt zeigt, was in ihm steckt. Und ja, ich denke mal, wenn es so weitergeht...
Finde ich gut.
Genau, ich denke mal, wenn es so weitergeht, können wir uns auch in der kommenden Saison über Derrick Köhn freuen oder auf Derrick Köhn freuen, weil dann wird Bremen sicherlich die Kaufoption ziehen.
Ja. Ich hoffe auch nur, dass jetzt diese Winterpause nicht zum ungünstigen Zeitpunkt kommt, ne? Also da irgendwie schon wieder aus dem Tritt kommt, denn so langsam kommt er ja in Tritt, ne? Also wenn ich mal so 10. Spieltag bis jetzt anschließend letztes Wochenende mal schaue, 98 Punkte, dann einen kleinen Stack hier mit 30 Punkten, dann 80, 93, jetzt die 157 mit dem Törchen. Ja, und jetzt kommt Union. Da wird es sicherlich auch nochmal ein bisschen was an Punkten geben für ihn.
Ja, davon gehe ich auch aus. Und ich glaube, deshalb ist Bremen auch zu Recht auf Platz 3.
Absolut. Werbung. Hey Kickbase-Fans, hier ist Melo. Kennt ihr das Gefühl von Muskelkater nach einem intensiven Training oder nach einem Spiel? Stellt euch vor, ihr könntet euch viel schneller erholen. Mit der FitGun wird das Realität. Die FitGun bekämpft Muskelkater effektiv, beschleunigt die Regeneration und ist super einfach zu bedienen. Egal, ob für eure Beine, Rücken oder Schultern. Sie passt sich perfekt jeder Muskelgruppe an. Sichert euch jetzt 50% Rabatt mit dem Code PELI50. PELI50. Geht dafür auf fitgun.com und dominiert nicht nur hier bei Kickbase eure Liga, sondern auch euren Sport und seid immer topfit. Werbung Ende. Gibt's irgendwas zur Union zu sagen?
Nee, also ich habe mir Danilo Döki vor dem letzten Spieltag mit 4 Millionen Overpay oder so in der Creator League ins Team geholt, weil ich auf jeden Fall die geilen Punkte gegen Bochum mitnehmen wollte und eigentlich die Hoffnung hatte, dass sie zu Null spielen. Haben sie schlussendlich nicht getan, aber er hat dennoch 215 Punkte gemacht oder so. Also der hat richtig, richtig geil gepunktet.
Und sollen da ist mein, in dem Zuge nochmal, in dem Kontext nochmal sprechen, dein Focus Guy versus mein Focus Guy?
Das können wir gleich machen, wenn wir die neuen benennen. Aber es wird nicht zu kurz kommen, Melo, keine Sorge. Du darfst deine Lorbeeren ernten. Nee, aber mein Plan ist natürlich mit Döki aufgegangen und ich glaube auch, dass er punktetechnisch ganz gut performen wird gegen Bremen, unabhängig vom Ergebnis. Und deswegen, wenn ihr Unioner aufstellen möchtet gegen Bremen, dann würde ich mich da so auf die Defensive beschränken und so einen Döki halt nehmen oder so einen Leitsch.
Ja, hast mir meine Frage schon beantwortet. Das wäre nämlich jetzt zu diesem Matchup nochmal die Frage, wen von den Unionern würdest du denn empfehlen, auch aufzustellen? Offensive brauchen wir gar nicht zu diskutieren, haben wir gerade schon gesagt. Kannst du in die Tonne kloppen. Wenn dann halt die beiden Jungs da, ne? Leitsch, ja. Döki, sehe ich genauso. Zu dem Torwart haben wir gleich nochmal ein ganz interessantes Thema im Lieferservice. Sprechen wir aber gleich nochmal. Was ist dein Ergebnistipp?
Ich sage 2-1 für Werder Bremen.
Ja, da würde ich eher auf 2-0 gehen. Bremen fängt sich keinen.
Okay, nochmal noch zu 0 zum Jahresabschluss würde ich auch sehr, sehr gerne sehen.
Passt schon. Jetzt haben sie ja schon gegen St. Pauli in Hamburg, ja, 2-0 gewonnen. Sehe ich hier gegen Union zu Hause auch.
Ja.
Ohne zu schwitzen.
Wer macht die Tore für Bremen?
Duxch und Schmid.
Ja, ne, habe ich auch irgendwie gerade so im Kopf gehabt, dass es mal wieder Zeit, dass Romano Schmid trifft.
Ja. Könnte passen. So aus diesen Halbpositionen, ne, so irgendwie so die Unioner, kannst du auch mal schnell, sind halt sehr kompakt in der Defensive, kannst du schnell mal durchstoßen. Ja, oder mal so schön Ableger irgendwie oder Duxch lässt mal abklatschen und dann kommt das Ding aus der zweiten Reihe. Also kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass Schmied da so ein Ding reinmacht. Gönne ich ihm auch. Ja, wem gönnen wir es denn auf Platz 2, Junge? Die Leverkusener zu Hause gegen Freiburg. Hallo, hallo. Was war denn eigentlich mit dem... Müssen wir da nochmal sprechen über dieses Spiel? Naja, haben wir ja eigentlich schon abgehakt, das Recap. Aber ich würde es gerne nochmal ansprechen. 82. Minute, Swanberg macht das 3-2. Dann noch Wind, das 3-1. Und vorher Gregoritsch bis zur 60. Minute richtig schön Freiburg rasiert. Dann wurde es nochmal ein bisschen spannender. War das so ein klassisches Freiburg, wie man es kennt? Weil eigentlich hatte ich ja eher die Wolfsburger auf dem Zettel. Die waren aber dann doch schon recht überrascht, ne, dass die Freiburger es dann doch so, ich sag mal, verwaltend über die Bühne bringen. Wird das jetzt gegen die Leverkusener genauso für die Freiburger?
Nee, davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Also da habe ich ganz klar Bayer Leverkusen als stabile Nummer auf dem Zettel. Also ich, klar, Freiburg ist immer eine unangenehm zu bespielende Mannschaft. Ne? Also das steht außer Frage. Ich meine, die Tabelle lügt auch nicht. Freiburg ist schon wieder da oben mit dabei mit 24 Punkten. Und die kommen nicht von ungefähr, sondern die haben die sich wirklich auch mit guter Arbeit erneut in dieser Saison mehr als verdient. Aber Leverkusen, muss man sagen, die sind in den letzten Wochen wieder so richtig in Fahrt gekommen. Die haben jetzt 4-mal in Folge in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Mhm. Zwischendurch auch, glaube ich, 2-mal in der Champions League gewonnen und noch das Pokalspiel in München gewonnen. Also die haben, glaube ich, 7 Siege wettbewerbsübergreifend in Folge jetzt. Und das erinnert natürlich so ein bisschen an die Vorsaison, wo sie Deutscher Meister geworden sind. Also ich habe den Eindruck, dass Leverkusen jetzt mehr als im Flow ist. Und ich gehe auch stark davon aus, dass sie auf dieser Welle weiterschwimmen werden, auch jetzt am letzten Hinrundenspieltag gegen Freiburg. Heimspiel spricht auch nochmal mehr für Leverkusen in meinen Augen. Und auch wenn es nicht unbedingt klar werden wird, das Spiel, und Leverkusen wird die auch nicht aus dem Stadion schießen, aber der Sieg wird am Ende trotzdem stehen.
Ich schwör's dir, wie ich einfach dachte, Kübler wird MVP, ne? Wirklich. Das kann ich erzählen, ne? Das keinem erzählen. Aber da freue ich mich schon auf diesen großen MVP-Reporter nächsten Sommer wieder. Wenn wir den aufarbeiten. Das wird cool. Das wird wirklich, wirklich cool. In dem Zuge, weißt du, was ich gerne nochmal aufarbeiten möchte? Unsere Diskussion zur Personalie, wir sind ja gerade bei den Leverkusenern jetzt, zur Personalie Schick. Der dann nach dem 11. Spieltag, nach diesem sagenumwobenen 5-2, glaube ich, war es, ne? Gegen Heidenheim. Ja, mit 3 Toren da ja richtig rasiert hat, ne? Und alle ihn dann schon wieder gehypt haben, bis zum geht nicht mehr. Und ich gesagt habe, der Junge macht bis zur Winterpause, wenn überhaupt, maximal, was habe ich gesagt, 3 Tore, 4 Tore oder so. Danach den Spieltag hat er nochmal 1 gemacht. Da dachte ich mir, okay, ich setze mich jetzt wieder auf meine Hosenbeine und freue mich jetzt, ja, so ein paar Hottakes und ja, alles ist gut. Ja, und dann 13. Spieltag gar nicht. Jetzt am 14. Spieltag kommt 0-2, nur 25 Minuten gespielt. Jetzt sieht es auch nicht so, ich sag mal, steht mit einer Alternative drin. Weiß ich jetzt nicht, ob er wahrscheinlich starten wird oder auch nicht. Was glaubst du denn? Kriegt er jetzt noch die Kurve und er revidiert jetzt meinen Hot Take, dass er vielleicht sogar noch mal so 2 Dinger reinmacht oder 3? Dann wird es ja passen.
Also du hattest ein gutes Gespür auf jeden Fall. Also nach den 3 Toren dagegen Heidenheim habe ich dich fast für verrückt erklärt, als du gesagt hast, Schick wird bis in den restlichen Spielen bis zur Winterpause nicht mehr so verlässlich weiter scoren. Stand jetzt hast du recht behalten mit deiner Aussage, was ja auch daran liegt, dass du den Körper von Patrick Schick in den letzten Jahren gut analysiert hast und festgestellt hast, dass Schick immer, sobald er in Fahrt kommt, sich wieder irgendwie eine kleine Verletzung einhandelt. So war es ja jetzt auch. Deswegen hat er ja den vorletzten Spieltag komplett verpasst und wurde am vergangenen nur eingewechselt. Einfach, weil er wieder angeschlagen ist. Ne? So ein Schick-Klassiker einfach. Der kommt einfach nicht in Fahrt, weil sein Körper ihm immer einen Strich durch die Rechnung macht. Und wenn Boniface fit ist, logisch, ist kein Vorbeikommen an dem. Wie es jetzt am kommenden Wochenende aussieht, finde ich schwierig. Ich meine, die Alternative ist Terrier, der jetzt am vergangenen Wochenende gegen Augsburg getroffen hat. Das würde natürlich auch so ein bisschen für ihn sprechen. Ich meine, wenn du triffst, wer trifft, hat recht, sagt man ja so schön. Aber klar, Schick ist auch mehr als ein ernstzunehmender Startelf-Kandidat. Da muss ich Alonso positionieren, gucken, was taktisch vielleicht auch besser zu Freiburg passt. Aber ich glaube, du wirst dennoch recht behalten mit deiner Aussage, weil egal ob Startelf oder Joker-Einsatz, ich sehe da jetzt kein Doppelpack von Schick.
Ja, das befürchte ich oder bewünsche, wie nennt man das, befürworte ich, um meine Aussage zu bekräftigen.
Trotzdem würde ich jedem empfehlen, der Schick im Team hat, ihn aufzustellen gegen Freiburg.
Ja, also, da kann vom bis alles passieren.
Genau. Warum nicht? Und man muss sich alle Optionen oder alle Türen offen halten, was Schickpunkte angeht. Und deshalb muss man ihn aufstellen und dann einfach der Dinge harren, die da kommen.
Genau. Gibt es sonst noch irgendwelche Überraschungen, außer dass Mukiele da auf einmal hinten angeschlagen drin steht, also nicht angeschlagen drin, angeschlagen ist, dass er spielt? Doofe Aussage für Kickbase Manager, aber dass er angezeigt wird, in der Startelf zu stehen.
Ja, davon ist schon auch auszugehen. Ich meine, er hat ja gegen Inter Mailand da in der Nachspielzeit das entscheidende Siegtor gemacht in der Champions League und wurde danach von Alonso auch in höchsten Tönen gelobt, war ja selber auch Mitte der Hinrunde etwas länger verletzt, kommt jetzt immer mehr in Fahrt auch und ich glaube zum Jahresabschluss hat er es auf jeden Fall verdient, da auch in der Startelf zu stehen und da würde ich Stand jetzt mit Liga Insider auch konform gehen, dass ich ihn auch in der Startelf sehe, ja.
Tippitoppi. Dein Ergebnis, Jung?
Ich sag 2-0.
Aber ein ganz entspanntes, ne?
Ja, also ich sag nicht, dass das, da wird jetzt keiner die Sterne vom Himmel spielen, sondern das ist so ein gemütlicher Jahresausklang und 2-0.
Ja, gemütlich ist ein gutes Stichwort. Ich glaube noch nicht mal an einen Sieg der Leverkusener. Ich glaube, es wird auf beiden Seiten Türchen fallen und sage 1-1. Das könnte
auch
ich mir ganz gut vorstellen.
Nicht ganz abwegig. Mhm.
Kommen wir zu unserem Team der Stunde mal wieder. Die Stuttgarter zu Hause gegen Pauli. Keine große Überraschung, oder? Dass wir da eine Stuttgarter Mannschaft in den Vordergrund rücken, ne? Haben sie jetzt, wie wir schon gesagt haben, auch ganz gut gemacht. Auswärts gegen Heidenheim haben sie erstmal da die Grenzen aufgezeigt. Souverän durch. Alle Mannschaftsteile über jegliche Spielzeit hinweg. Das Spiel sowas von dominiert. Gut verwaltet. Immer mal wieder Nadelstiche gesetzt. Und exakt das Gleiche können wir jetzt wieder von den Stuttgartern erwarten. Da sehe ich 0,0 Risiken, dass da irgendwas anbrennt gegen St. Paulianer.
Ich auch nicht. Das ist für mich am kommenden Spieltag auch so das klarste Matchup. Ich finde, da sind viele Matchups dabei, die schwer greifbar zu sind, greifbar sind, wo man sich nicht ganz sicher sein kann, mit welchem Team geht man da eher. Aber die Vorzeichen bei Stuttgart gegen St. Pauli sind einfach jetzt zu dem Zeitpunkt ganz klar. Stuttgart ist ja der haushohe Favorit, der auch richtig, richtig gut Kickbase-Punkte liefern wird. Also da bin ich mehr als überzeugt von. St. Pauli ja nach wie vor die schwächste Offensive der Liga, auch wenn das offensiv in meinen Augen in den letzten Wochen ganz gut aussah, aber es war halt auch glücklos, ne? Also gegen Bremen kann ich mich erinnern, viele Abschlüsse aus der zweiten Reihe, die dann in den dritten Stock gingen und so. Also da hat so ein bisschen die Tiefe und die Zielstrebigkeit in den gegnerischen 16er gefehlt. Das wird gegen Stuttgart auch nicht leichter. Und die Offensive von Stuttgart funktioniert richtig gut. Wir haben da einen Spieler mit Nick Woltemade vorne drin, der einfach krass on fire ist. Und auch die Spieler drumherum funktionieren mit ihm zusammen ganz gut. Ja, Stuttgart auch jetzt 3 der letzten 4 Bundesligaspiele gewonnen, dann 5-1 letzte Woche in der Champions League gewonnen, im DFB-Pokal gegen Regensburg eine Runde weiter. Also die sind auch ähnlich wie Leverkusen in den letzten Wochen in Flow gekommen und zeigen jetzt auch wieder ansprechende Leistungen wie in der Vorsaison. Ja, also ich glaube, die werden sich da nicht den Schneid abkaufen lassen gegen St. Pauli.
Dein Ergebnis, Jung?
Ich sage, es wird noch mal frohweihnachtlich 4-1.
Gutes Ergebnis. Wirklich, sehr, sehr gut. Würde ich sogar mitgehen, aber ich sage 3-0. Pauli wird kein Tor machen. Ich würde gerne mal in dem Zuge hier eine Weihnachts-Honorable-Mention rausgeben, was so eine Prediction, das ist eher ein Hot-Take. ich würde gerne nochmal auf das Thema, wie sage ich es jetzt, ohne dass es unglaubwürdig wirkt, aber ich hau's einfach raus. Bochum wird rasieren gegen Heidenheim. Habe ich irgendwie in der Pisse. Und dann haben wir auch noch Bruschinski vorne drin, 500 Kala, der könnte gut abgehen. Hottake, Junge. Aber auf jeden Fall, Hoffmann wird auf jeden Fall netzen, das sage ich.
Okay. Ja, also man muss einfach dazu sagen, Bochum muss dieses Spiel gewinnen, um noch irgendeine Chance zu haben, in der Liga zu bleiben am Ende
des Saisons.
Dieses Spiel muss gewonnen werden, ja. Und da gibt es auch keine Diskussion. Hat Dieter Hecking auf der Pressekonferenz nach dem Union-Spiel selber gesagt, das ist ein Must-Win-Game. Und in der Form, in der Heidenheim momentan ist, musst du zu Hause Heidenheim besiegen. Das ist ganz klar. Und wenn das nicht gelingen sollte, dann können wir, glaube ich, die Lichter in Bochum auch schon ausknipsen.
Ich schwöre dir, Punktelieferanten-Challenge, ich mache einen Screenshot, ich stelle Bruschinski und Hoffmann auf.
Okay.
Mein kleines Weihnachtsgeschenk für dich.
Nehme ich an.
Ich werde dich so rasieren.
Um da auch unserem Duell so ein bisschen Fairness zu geben, würde ich dir entgegenkommen und sagen, ich werde auch mindestens einen Bochumer aufstellen.
Brauchst du nicht. Ich rasiere dich mit den beiden. Keine Sorge.
Okay, also du sagst...
Ich habe so viele Punkte Vorsprung vor dir, also was so Spieltagssiege angeht, da kann ich mir auch so einen Spieltag mal leisten. So ein bisschen Weihnachtsgeschenke verteilen, weißt du? Ich bin ja hier mit meinem Bärtchen hier so ein bisschen heute in Weihnachtsstimmung.
Aber der Vollständigkeit halber möchte ich dann trotzdem erwähnen, dass am vergangenen Wochenende ich gewonnen habe.
Ja, ich habe doch gesagt, ich bin in vorweihnachtlicher Stimmung.
Du verteilst schon Geschenke?
Genau, verteile ich auch schon Geschenke.
Na gut, dann nehme ich das Geschenk am kommenden Wochenende auch sehr, sehr gerne an.
Dass uns die Bochumer machen werden mit dem Sieg.
Aber vielleicht so ein bisschen, um so ein bisschen zu flexen, stelle ich vielleicht doch einen Bochumer auf. Auch wenn ich nicht muss, aber ich zeige dir, ich kann auch Bochum.
Okay, du kannst auch Bochum, alles klar. Sehr schön. Was wir können, ist auch Lieferservice. Wir wechseln die Kategorie.
Lieferservice.
Ja, so Jung, womit fangen wir an? Wollen wir erst die Spielerduelle, wollen wir erst ein bisschen Stardom-Sidem machen, bevor wir dann zum Abschluss kommen und unsere Fokus-Guys in das Rampenlicht hier stellen?
Ja, heute, für diese Episode warst du ja wieder dran mit den Spielerduellen für mich. Genau. Komm, wir machen es kurz und schmerzlos wie ein Pflaster. Hau mal raus.
Alles klar, dann legen wir mal los. Drei Spielerduelle. Zum einen habe ich heute mal was ganz Neues dabei. Ich habe mal ein Torwartduell am Start. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagen wirst. Fang mal an mit Zentner Mainz auswärts in Frankfurt versus Renault auswärts gegen Bremen.
Boah, geiles Duell. Da ich natürlich hoffe und auch eher nicht davon ausgehe, dass Renault zu Null spielen wird, glaube ich bei Zentner übrigens auch nicht. Also am zu Null Bonus.
Ich wollte gerade sagen, also das kannst du von beiden verabschieden.
Genau, aber ich glaube, in Summe wird Zentner schon einiges mehr zu tun bekommen. Einfach dadurch, dass du mit Ekitike und Marmoush da zwei der besten Stürmer der Liga hast, die da der Zentner die Bälle um die Ohren schießen werden. Er wird mehr Gelegenheiten haben, sich auszuzeichnen als Renault in Bremen. Und von daher würde ich mit Zentner gehen.
Ja, geh ich mit dir mit. Habe ich mir auch genau oder ähnlich, wenn nicht sogar gleich gedacht, dass ich davon ausgehe, dass Zentner dadurch, dass er einfach deutlich mehr zu tun haben wird, da eher mit ihm gehe und da leichte Vorteile bei Zentner sehe. Wobei ich auch sagen muss, dass aufgrund der starken Defensive der Unioner es sicherlich auch möglich wäre, es war nicht ganz abwegig zu sagen, vielleicht gegebenenfalls doch einen zu Null Bonus auch für die Unioner damit zu nehmen, weil die Bremer da jetzt auch nicht so die konstantesten sind, was so, ich sag mal, Tore-Garanten angeht. Ist ein ganz, ganz hartes 50-50-Ding, aber mit leichten Vorteilen einfach auch dem Matchup bezogen dann für Zentner. Gehe ich mit. Finde ich gut.
Ich glaube, alle Zentner-Besitzer und alle Renault-Besitzer können sehr zufrieden sein mit ihrer Keeper-Wahl. Also da kann man auch problemlos beide aufstellen, ganz klar. Aber wenn man die Wahl hat, vielleicht auch so ein bisschen zu flippen, wenn jetzt so ein Zentner auf dem Markt ist und ihr habt ein Renault im Team oder so, kann man vielleicht überlegen, Renault verkaufen, Zentner ins Team holen oder vielleicht auch andersrum oder so.
Ja. Super. Weiter. Zweites Duell. Direktes Duell diesmal. Wolfsburg gegen Dortmund, Junge.
Boah.
Amura, haben wir gerade schon gesprochen. Ja, dein Lieblingsstürmer, dem, ja, hype ich ja, gegen Jamie Gittens, mein Hype-Spieler schon in der Saisonvorbereitung und bestätigt sich auch wieder. Top vor.
Auch so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen Mitleid muss ich da auf jeden Fall bekunden, weil beides waren Spieler, die du im Draft gepickt hast. Erinnerst du dich noch? Und irgendwie war das der Anfang, ja, vom Elend in der Hinrunde. Inzwischen mal. Hast du beide nicht mehr im Team.
Kimmich, Stiller, Amura und Kittens. Ne?
Eigentlich ein geiler Draft.
Ja, ist auch mein Draft gewesen. Ist ja alles richtig.
Ja, aber dann kam eins zum anderen. Ne? Erst irgendwie Gittens nicht.
Zum anderen, genau.
Gittens verletzt, dann nicht in Form, dann auf einmal doch wieder rasiert. Amura ausgefallen die ersten Spieltage. Und dann schwere Matchups gehabt, erstmal nicht so richtig in den Tritt gekommen, dann auf einmal eine Streak gehabt von 5-6 Spielen, wo er alles kurz und klein geschossen hat. Ey, steckst du echt nicht drin, ne? Super bitter, tut mir auch wirklich leid für dich. Und das jetzt ausgerechnet.
Ich habe meine persönliche Meisterschaft schon mit diesem Draft gewonnen, schräger verloren. Für mich persönlich gewonnen, weil ich genau wusste, ich habe auf die richtigen Leute gesetzt. Zeigt sich ja jetzt gerade. Aber es ist halt einfach, so eine Saison steckt dir dann auch mal wirklich in den Füßen, ja, wenn du dann so in die Grütze greifst und dann einfach ein scheiß Timing hast. Fertig.
Kannst ja, da, und das sind ja auch Situationen, da steckt man nicht drin. Also das ist ja nicht so, dass du da dass du viel gemanagt hast oder so, sondern du musstest ja auf Geschehnisse in der realen Bundesliga reagieren. Und man muss in Kickbase gerade auch zu Saisonbeginn, musst du umtriebig sein, da musst du deine verletzten Spieler, die mehrere Wochen ausfallen, musst du zu Geld machen, um halt irgendwie wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann wurde da auch reihenweise die Spieler vor der Nase weggeschnappt und dann, naja, hast du da irgendwie eine Rümpeltruppe aufstellen müssen und kamst nicht in Tritt. Das ist halt einfach
im manchmal so. Im wahrsten Sinne des Wortes, ehrlich, ey.
Ja, aber es ehrt dich, dass du dich mit deiner Vergangenheit beschäftigst und Gittens gegen Amura mir als Duell servierst und da dir keine Träne über die Wange kullert. ist es ein super schweres Duell. Also irgendwie, Amura hat mich jetzt gegen Freiburg nicht wirklich überzeugt, aber Gittens für Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende auch nicht. Also es ist so ein bisschen, beide haben so eine Bust-Week gehabt und wer hat jetzt die Boom-Woche von den beiden. Und ich entscheide mich wirklich ganz, ganz knapp gegen meinen Amura für Jamie Gittens. Irgendwie glaube ich an mehr Punkte von Gittens. Ich glaube, das wird so ein Bounce-Back-Spiel.
Ja, fühle ich. Gehe ich aber nicht mit. Denn ich sage ganz klar, dass Amura, weil sie auch zu Hause spielen und Dortmund auswärts einfach grottenschlecht ist, da schon eher so diesen leichten Heimvorteil sehe für Amura.
Ist ein starkes Argument. Also ich habe kein stärkeres, was ich dagegen halten kann. Das ist einfach nur reines Bauchgefühl. Aber ich glaube, für die Community, wer da zwischen den Stühlen steht, ja, wahrscheinlich ist das stärkere Argument die Auswärtsschwäche der Dortmunder und das spricht für Amura.
Letztes Duell. Frankfurt. Nathaniel Brown. Gegen, was habe ich aufgeschrieben? Bischof.
Geil.
Nathaniel Brown. Mein Mann der Hinrunde, Alter.
Ja, also Bischof kommen wir sicherlich in einem der Podcasts in der Winterpause auch darauf zu sprechen. Eine der Überraschungen der Hinrunde. Ganz klar. Das als kleiner Teaser. Das wird auf jeden Fall auch ein Schwerpunkt in einer Podcast-Folge sein. Überraschungen der Hinrunde. Bischof gehört da definitiv dazu und trotz des Trainerwechsels unumstrittener Stammspieler, zu Recht in meinen Augen. Aber auf der anderen Seite Nathaniel Brown, der so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche da reingeworfen wurde aufgrund der Rotation bei Eintracht Frankfurt und jetzt seit Wochen eigentlich kaum noch aus der Startelf wegzudenken ist und jetzt sogar schon
Vertrag auch verlängert und so, ne?
Genau, Vertrag verlängert und auf der Liste von Julian Nagelsmann aufgetaucht ist. Ne? Der beschäftigt sich sehr, sehr intensiv sowohl mit Brown als auch mit Collins für die deutsche Nationalmannschaft. Auch das in meinen Augen mehr als zu Recht. Frankfurt spielt gegen Mainz und
Frankfurt gegen Mainz und
Hoffenheim gegen Gladbach.
Gegen Gladbach, ne? Genau.
Beide haben Heimspiel, meine ich.
Ja, beide zu Hause.
Ich gehe mit Brown. Brown hat jetzt auch gegen Leipzig getroffen. Ich gehe mit Brown, ja. Knapp. Hätte ich beide im Team, würde ich auch beide aufstellen.
Ja, ohne Probleme, ist so. Aber da sehe ich ganz klar eher die Upside bei den Frankfurtern an sich gegen zwar wirklich sehr breitbrustige, auflaufende Mainzer, ja, nach so einem Sieg gegen die Bayern, aber wir kennen Mainz, ja. Letzte Woche so, diese Woche so. Und das wird sich Frankfurt zu Hause definitiv nicht nehmen lassen.
Ja, denke ich auch.
Ja, finde ich gut. Bin ich bei dir. Tipptopp. Haben wir unsere Spielerduelle durch. Dann bist du jetzt wieder dran.
Genau. Ich habe mir noch ein paar Spieler notiert, die ich auf jeden Fall am kommenden Wochenende starten würde. Heißt, wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt, den einen oder anderen der gleichgenannten Spieler noch auf dem Transfermarkt zu kaufen oder sogar irgendwie einen Deal mit der Konkurrenz auch abzuschließen, dann würde ich das wärmstens empfehlen. Denn wir haben eben schon über Leverkusen und Mukiele gesprochen. Alles oder vieles deutet darauf hin, dass er gegen Freiburg in der Startelf stehen wird. Finde ich preis-leistungstechnisch dann mega interessant. Also da sollte man auf jeden Fall gucken, ob man da nicht irgendwas hinkriegt. Ich bin ehrlich, in meiner Main-Liga ist er jetzt gestern oder vorgestern ausgelaufen und ich habe ihn dummerweise verpasst. Nick Woltemade wird zu 100.000% starten gegen St. Pauli. Duell gegen Aufsteiger. Er ist in bestechender Form. Also da gibt es kein Vertun. Den muss man als sogenannten No-Brainer aufstellen. Und auch da, vielleicht kann man jetzt irgendwie, um nochmal richtig geil abzusahnen vor der Winterpause, um da nochmal richtig Punkte zu machen, kann man da vielleicht auch, wenn man mit Reset spielt, einen krassen Deal einfädeln. Also, dass man zum Beispiel sagt, ey, ich gebe dir einen Julian Brandt für einen Woltemade oder ich gebe dir einen Bischof und einen Wind für einen Woltemade oder so, dass man halt wirklich mit einem guten, überzeugenden, vielleicht unmoralischen Angebot um die Ecke kommt, um sich Woltemade ins Team zu holen. Sollte man definitiv probieren. Derrick Köhn, auch über den haben wir eben gesprochen, den finde ich auch absolut empfehlenswert, was ein Start angeht. Gegen Union wird er über die linke Seite ordentlich Dampf machen. Und Marius Wolf hat mich überzeugt bei Augsburg auf der rechten Schiene. Ich finde, der spielt da echt sehr, sehr überzeugend, sehr, sehr gut. Hat viele Offensivaktionen, ist unermüdlich da auf der rechten Seite. Fand den auch jetzt stark gegen Leverkusen am vergangenen Wochenende. Klar ist kein Tor bei rumgekommen bei den Augsburgern, aber ich fand, er war so der Aktivposten. Und es geht auswärts gegen Kiel, der zweite Aufsteiger. Und ich glaube, da wird er auch seine Aktion haben. Also Marius Wolf für mich auch ein sehr interessanter Spieler. Wenn ich nicht aufstellen würde, da habe ich mir auch vier Namen notiert. Das ist zum einen Christoph Baumgartner von Leipzig gegen den FC Bayern. Ich glaube einfach, das ist kein Baumgartner-Spiel. Er ist ja generell kickbase-technisch dafür bekannt, dass er nicht immer so gut punktet und schon gar nicht, wenn er keine Scorer liefert. Und ich sehe nicht unbedingt einen Scorer gegen den FC Bayern, beziehungsweise würde mich nicht darauf verlassen. Und ich glaube, da gibt es bessere Optionen, die man auch noch bis Freitag kriegen kann, dass man so einen Baumgartner vielleicht dann eher mal draußen lässt. Maximilian Bayer von Borussia Dortmund überzeugt mich auch kickbase-technisch nicht so momentan. Zudem sehe ich eine starke Gefahr, dass er gar nicht starten wird, weil wir haben da einen Duranville, der sich im Vordergrund gespielt hat. Wir haben einen Adeyemi, der jetzt nach Verletzung wieder zurück ist und ja auch schon eine Halbzeit gesehen hat am Sonntag. Der könnte vielleicht dann am kommenden Wochenende sogar starten und das dann auf Kosten von Bayer. Also da wäre ich auch sehr vorsichtig als Bayer-Besitzer. Dann habe ich mir Dardai aufgeschrieben von Wolfsburg, der wahrscheinlich starten wird, aber auch in den letzten Wochen, finde ich, nicht mehr so überzeugend performt hat, wie noch in den Spielen davor. Swanberg wurde jetzt eingewechselt, hat ein schönes Fallrückzieher-Tor gemacht. Der hat vielleicht auch ein paar Minuten mehr im Tank. Mal gucken, vielleicht ist das dann auch so der direkte Ersatz für Dardai. Da wäre ich halt auch so ein bisschen vorsichtig. Und auch punktetechnisch war das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei in den letzten Wochen, wie gesagt. Und der letzte Sit ist Stanley Nsoki, der einfach jedes Spiel einen fetten Bock drin hat. Der kann 95 Minuten lang wirklich solide und gut spielen. Aber diesen einen Bock, den hat er immer drin. Und den hatte er jetzt am vergangenen Wochenende auch gegen Dortmund, als er da direkt nach Wiederanpfiff. Erst kam er als Letzter aus der Kabine und die 21 Mann auf dem Spielfeld mussten alle auf ihn warten, weil musste wahrscheinlich nochmal die Toilette aufsuchen oder hat seinen Schuh nicht gefunden oder so.
100 Pro.
Weißt du, kam da als Letzter auf den Platz und 40 Sekunden später servierte Rainer da sein erstes Saisontor auf dem Silbertablett, indem er ihn unbedrängt den Ball in die Füße köpft. Das kriegst du aus dem Soki einfach nicht raus und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, was einen Start angeht am Wochenende und würde da den eher rauslassen, wenn möglich.
Tippitoppi, Jung. Gehe ich bei allen mit.
Hört sich schlüssig an.
Soki stelle ich auf für die Challenge.
Ja, du sagst jetzt hier schon dein halbes Team, um mich komplett ins Loch zu schubsen, wenn du damit gewinnst. Gehst du mit den Soki? Also sagst du auch so
ein Soki? Ich gehe mit den Soki, Der hat einen aufsteigenden Ast hier, der macht so ein kleines Adidas-Logo da rein. Guckt euch das mal an da. Irgendwie 50, 70, 90 Punkte. 100 plus ist da drin jetzt. Zu Hause gegen Gladbach, warum nicht?
Okay.
Vielleicht lässt er ja auch, dann ist sogar noch mehr drin. Müssen wir mal schauen.
Das will ich sehen.
Hätte ich nicht einen anderen Fokus-Player, hätte ich ihn wahrscheinlich auch genommen.
Interessant, interessant. Also du fällst mir jetzt hier in den Rücken, dass ich den als Sid betitelt habe.
Einfach nur, weil du ihn als Sid betitelt hast. Ich mache eine Teamaufstellung aus deinen Sids.
Okay.
Kann man das mal machen?
Also du machst Baumgartner, Bayer, Dardai, Insoki und zwei Bochumer. Dann hast du schon 6 von 11 fix.
Ja.
Geil.
Das mache ich.
Weißt du, was wir uns für die Rückrunde vornehmen, Melo? Und die Community, die diesen Podcast bis hierhin gehört hat, ist Zeuge. Wir machen einen Spieltag, bestimme ich, wen du in der Challenge aufstellst und du, wen ich in der Challenge aufstelle.
Ja, Mann, das ist gut. Das ist gut.
Das wird geil.
Ja.
Okay.
Best Challenge by Wish.
Ja, vor allem, wir können uns auch so, also wir müssen dann Regeln entwickeln und ich würde da sagen, als oberste Regel, es müssen schon Startelf-Spieler sein oder Spieler mit einem, mit einer realistischen Startelf-Chance. Ja, ja. Aber wir können da natürlich auch Würste nehmen, ne?
Ja, die passen ja perfekt in dein Team. Also wunderbar. Sehr schön. Ja, wie komme ich jetzt von Würste hin zu eine Wurst bei dir und einen richtigen Knaller bei mir für den Focus Player of the Week? Möchtest du anfangen?
Sehr gerne.
Eigentlich hast du ja meinen ja gerade schon in Lobeshymnen eingelullt und eingewickelt. Also eigentlich brauche ich da gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich jetzt gleich sage, wie viele Punkte der machen wird. Aber mach mal.
Ja, also wer von den beiden die Wurst am kommenden Wochenende ist, das wird natürlich die Community wieder bestimmen.
Ja, erstmal bist du die Wurst des vergangenen Wochenendes, ne? Das wollen wir erstmal vor die Klammer ziehen, mein Junge.
Ja, Mist, ich dachte, wir kommen
eigentlich
doch noch
bist du sogar eine doppelte Wurst, weil eigentlich hast du mir jetzt gerade noch zugesichert, du willst mir die Bühne bieten, ja? Jetzt willst du es hier willst schön dich drumherum schlängeln, ja? Und dann bist du ja wirklich nur eine Wurst, weil das Duell ist jetzt an mich gegangen. Es steht 2-2, ne?
Es steht 2-2, genau. Du hast nämlich...
Boah, das ist ein wichtiges Duell jetzt am Wochenende, ne?
Ja, wer geht mit einer Führung in die Winterpause? Das wird wirklich sehr, sehr entscheidend. Der Vollständigkeit halber, am vergangenen Spieltag bist du mit Döki als dein Go-To-Guy gegangen und ich mit Emre Can. Ich hab mich einmal noch getraut, in Emre Can, in Can Abi zu believen und ich wurde bitter enttäuscht. Also, liebe Community, das wird's nicht nochmal geben.
Hör auf das Timing, was ich gerade gesagt habe. Ich habe mir nämlich jetzt in der Content-Creator-Liga als Lückenfüller für den letzten Spieltag noch geholt.
Ja.
Der wird rasieren in der Woche.
Ja, wahrscheinlich, ne? Habe ich einen Spieltag zu früh ihn rausgehauen als mein Go-To-Guy. Naja. Aber auch die Community, die war ganz, ganz stark sogar diesmal auf deiner Seite. Also mit einem ordentlichen
zurecht,
Vorsprung.
Liebe Community, zu Recht, ihr Lieben. Alles richtig. Alles
wurde
Döki
da als Sieger gewotet und so kam es ja auch. Also 2-2, GGs. Aber ich werde den Spieß wieder umdrehen und du darfst hier erst gar keine Streak starten. Und ich sage, Ezequiel Palacios wird mit Bayer Leverkusen gegen Freiburg 200 Punkte plus machen und dich rasieren.
Ich mach's diesmal richtig, richtig krass und sage, ich brauche noch niemanden 20 Millionen Spieler da. Ich nehme einfach einen, der kostet die Hälfte und macht mindestens genauso viele Punkte und sage, Woltemade, den du auch gerade in höchsten Tönen gelobt hast, zu Recht auch gelobt hast, und das wird er jetzt nochmal am Spieltag dann beweisen, wird nochmal eine locker 200 plus Performance hinlegen. Und zwar zum dritten Mal in Folge. Wenn nicht, vielleicht sogar eine MVP-Performance hinlegen.
Ja, schwerer Gegner. Also sage ich ehrlich, der ist ordentlich im Hype. Und ich habe auch schon eine leichte Vorahnung, wie die Community sich entscheiden wird beim Voting. Nichtsdestotrotz liegt die Wahrheit auf dem Platz und wir sprechen uns nächste Woche und gucken, ob Woltemade an die Leistung anknüpfen konnte oder ob Ezequiel Palacios komplett rasiert hat. Wir werden es erfahren. Für die Community über das Profil punktelieferanten.podcast auf Instagram werde ich das unser Spielerduell wieder zur Abstimmung freigeben. Ihr werdet dann natürlich auch visuell sehen, wer welchen Spieler gepickt hat und dann dürft ihr abstimmen und euch für einen unserer beiden Spieler entscheiden und dann schauen wir nächste Woche, was daraus geworden ist.
Ja, was jetzt auch geworden ist, ein tolles Outro, denn wir haben noch den Vor-Vor-Spieltagssieger hier am Start. Das habe ich ihm natürlich versprochen, dass er noch in ein Outro kommt. Letzte Woche ist leider aus bekannten Gründen ausgefallen. Aber Robin Pfeiffer, du alte Rakete, hat ein sehr spezielles Outro hier am Start. Da freue ich mich auf jeden Fall, ihn da jetzt in diese Richtung schon mal anzukündigen. Also ja, bleibt mal dran, ne? Und an alle anderen, schönen Spieltag. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.